Ich hatte ja in meiner Predigtreihe, die ich mir so vorgenommen hatte, so als Zentrum hingestellt, den Herrn Jesus zu betrachten in ganz besonderer Weise, weil es ja auch heißt, dass wir auf ihn sehen sollen als den Anfänger und Vollender unseres Glaubens und dass wir eben auf ihn hinschauen, einfach selber profitieren, dass wir Segen haben, indem wir uns mit dem Herrn Jesus beschäftigen. Beim letzten Mal, als ich hier in Bützow war, da ging es um das Thema Nikodemus, das Nachtgespräch mit dem Herrn. Und ich weiß nicht, ob es jemand bemerkt hat. Ich habe es jedenfalls nicht verraten. Es war ja nur die erste Hälfte des Gespräches. Und heute soll es um die zweite Hälfte gehen. Also ich mache heute im Grunde Fortsetzung. Fortsetzung zum Thema Nikodemus, das Nachtgespräch mit dem Herrn Jesus. Der Textzusammenhang ist ungefähr der. Dieses Gespräch fand also in der Nacht statt und der Herr Jesus sagte dem Nikodemus, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Und ihr müsst von Neuem geboren werden. Und der Nikodemus fragt dann auf diese Aussage hin, wie kann denn das geschehen? Und der Herr Jesus sagt dann etwas erstaunt, du bist der Lehrer, du bist der Lehrer, nicht irgendeiner, sondern der Lehrer in Israel und du weißt das nicht. Die Frage des Nikodemus zusammengefasst lautet also etwa so, wie kann es geschehen, dass jemand aus Wasser und Geist geboren wird, neu geboren wird, um dann in das Reich Gottes eingehen zu können? Und in dem heutigen Bibeltext gibt der Herr Jesus genau auf diesen entscheidenden Punkt, kommt er zu sprechen und gibt auf diese Frage eine ganz klare Antwort an diesen berühmten und bekannten Lehrer Israels, an Nikodemus. Was waren die Voraussetzungen für diese neue Geburt, von der der Herr Jesus da sprach? Diese neue Geburt aus Wasser und Geist. Wir heute können das mal rückwärts uns erklären. Für die Geburt aus Geist war es nötig, dass Pfingsten stattgefunden haben muss, dass der Heilige Geist von Gott auf die Erde gesandt war. Vorher ging das gar nicht. Pfingsten konnte, also der Heilige Geist, konnte aber nur von Gott auf die Erde gesandt werden, was sagte der Herr Jesus, nachdem er zum Vater gegangen wäre. Also nach der Himmelfahrt, vor der Himmelfahrt konnte Pfingsten gar nicht geschehen. Die Himmelfahrt fand statt nach der Auferstehung. Und die Auferstehung wurde notwendig, weil der Herr Jesus sterben musste, sonst hätte er ihn nicht auferstehen brauchen. Also die Basis für die Antwort, die der Herr Jesus dem Nikodemus gibt, ist letztendlich der Kreuzestod auf Golgatha. Das war die einzig tragfähige Grundlage für diese Antwort, wenn nicht jemand aus Wasser und Geist geboren wird. Vorher kann niemand aus Wasser und Geist geboren werden. Also die Kreuzigung war nötig, dann war der Tod und die Sünde besiegt, dann Auferstehung, Himmelfahrt und dann Pfingsten. So, und dann kann erst dieser Punkt kommen, von dem der Jesus hier spricht. Aber wie sollte der Herr Jesus einem jüdischen Rabbi das jetzt erklären, lange bevor es zur Kreuzigung kam? Das ist jetzt das Problem, vor dem der Herr Jesus stand. Er hatte jetzt Nikodemus die Antwort gegeben und die Basis für seine Antwort war sein Kreuzestod letztendlich. Und jetzt musste er diesem Rabbi aber auch erklären, bevor er am Kreuz gestorben war, wie denn das überhaupt funktionieren kann. Und hier greift jetzt praktisch unser Text ein. Der Herr Jesus verwendet jetzt hier ein Bild aus dem Alten Testament, ein Bild, welches dem Nikodemus gut bekannt war. Er war ja ein Lehrer Israels. Ich hatte letztens mal ausgeführt, dass er die Rabbinen ausgebildet hat. Also er war nicht nur ein Lehrer, sondern er hat Lehrer ausgebildet. Er hat die Rabbiner ausgebildet. Und da heißt es jetzt im Vers 14, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Was war denn damals in der Wüste geschehen? Das Volk hatte sich schwer gegen Gott versündigt. Es rebellierte gegen Mose und gegen Gott. Es gäbe weder Brot noch Wasser in der Wüste. Die waren also auf ihrer Wüstenwanderung, nachdem sie durchs Schilfmeer gegangen waren. Und jetzt hatten sie von Gott dieses wunderbare Manna bekommen und auch die Wachteln, Brot und Fleisch. Und sie sagten jetzt, uns ekelt vor dieser Speise, vor diesem Manna. Sie ekelten sich vor dieser in ihren Augen elenden Speise, vor der Speise, die Gott ihnen täglich gab. Und daraufhin richtet Gott sein Volk und sendet feurige, todbringende Schlangen. Und wer im Volk von einer dieser Schlangen gebissen wurde, für den stand das Todesurteil fest. Garantierte Todesfolge. Und jetzt schrien sie um Vergebung und um Hilfe. Jetzt fielen sie auf ihre Knie und riefen Mose an, er sollte für sie vor Gott eintreten und um Vergebung beten. Und das tat Mose auch. Und Gott antwortet auf das Gebet des Mose und sendet ihnen tatsächlich die Rettung. Mose bekommt den Auftrag, er soll so eine Schlange, wie wir sie hier sehen, da, so eine Schlange aus Erz, aus Metall bilden, nachbilden, formen, auf einen hohen Stab für alle sichtbar anbringen und dann sollte er ihnen sagen, jeder, der gebissen ist und diese Schlange ansieht, der wird am Leben bleiben. Und Mose machte eine Schlange aus Kupfer, so steht es in 4. Mose, und tat sie auf die Schlange und es geschah, wenn eine Schlange jemand gebissen hatte und er schaute auf zu der Schlange aus Kupfer, so blieb er am Leben. Diese Geschichte war dem Nikodemus bekannt und er konnte jetzt hieraus Parallelen ziehen. So wie damals die Israeliten um ihrer eigenen Schuld willen in diese Not gekommen sind, von diesen Schlangen gebissen wurden und nun aufgrund ihrer eigenen Sünde dem Tod entgegengingen. Genauso sah es auch damals mit den Menschen aus, den Zeitgenossen Jesu und den Zeitgenossen des Nikodemus. Sie lebten in der gleichen Anmaßung gegen Gott, in der gleichen Auflehnung, in der gleichen Rebellion. Und genau so, wie Gott damals in der Wüste die Sünde der Menschen richten musste, so ist es auch damals zur Zeit Jesu gewesen und so ist es auch heute noch. Gott muss Sünde strafen. Er kann nicht einfach sie unter den Teppich kehren oder sagen, ist ja nicht so schlimm. Sünde gehört gestraft. Und es gibt für Sünde nur ein Urteil vor Gott. Und das ist der Tod. Das müssen wir begreifen. Sünde ist keine harmlose kleine, ist kein Kavaliersdelikt. Sünde bringt uns den Tod ein. Jede Sünde. Der heilige Gott kann keine Gemeinschaft mit der Sünde haben. Sie ist ihm zuwider, sie ist ihm vollkommen wesensfremd und er muss sie verdammen. Ja, dann kam die Reue des Volkes, die Fürbitte des Mose und die Gnade Gottes. Die erhöhte Schlange brachte jetzt also die unverdiente Rettung. Unverdiente Rettung, nicht verdiente Rettung, unverdiente Rettung. Und diese Schlange musste hoch auf einen Mast, auf einen Stock gemacht werden, angebracht werden, damit man sie auch von Weitem sehen konnte. Denn jeder, der sie im Glauben ansah, der wurde gerettet. Das war die einzige Voraussetzung für die notwendige Hilfe. Das war die einzige Möglichkeit, dem Tod zu entkommen. Jeder, der diesen tödlichen Schlangenbiss bekommen hatte und auf diese Schlange sah, dazu war übrigens auch noch jeder in der Lage. Nicht jeder hätte mehr hingehen können. Manche waren schon so schwach, die konnten nicht mehr hingehen. Aber hinsehen, so viel Kraft hatte noch jeder. Und das allein, der Blick auf diese Schlange reichte aus, um gerettet zu werden. Und jetzt sagt der Herr Jesus zu Nikodemus, so wie diese Schlange erhöht wurde, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Also der Herr Jesus nimmt dieses Geschehen damals als Erklärungshilfe für das, was er dem Nikodemus sagen will. Ich muss für euch sterben. Dieses göttliche Muss durchzieht übrigens das ganze Leben des Herrn Jesus. Er sagt bei seiner Taufe zu Johannes, wir müssen doch alle Gerechtigkeit Gottes erfüllen. Und er stellte sich unter dieses Muss. Als er 12 Jahre alt war, sagte er zu seinen Eltern, wusstet ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Und zu den Emmaus-Jüngern sagte der Herr Jesus, musste nicht der Christus leiden? Das war dann im Rückschau schon auf das Kreuz. Hier bei Nikodemus spricht er noch für die Zukunft. Bei den Emmaus-Jüngern war das Kreuz schon hinter ihm. Und da sagt er, musste nicht der Christus das leiden? Und dann in seine Herrlichkeit eingehen. Das Kreuz auf Golgatha war also keine Panne, es war kein Scheitern Jesu, sondern es war der einzig mögliche Weg für die Erlösung der ganzen Welt. Und diese Kupferschlange des Mose war ein ziemlich genaues Vorbild für das, was dem Herrn Jesus am Kreuz widerfuhr. Der Herr Jesus wurde in dreierlei Weise erhöht. Erstens, er wurde wie die Schlange für alle sichtbar an einem Holz erhöht. Ihr seht das leere Kreuz dort. Da oben hing er, zwischen Himmel und Erde. Und der Herr Jesus hat mehrfach vor seinem Kreuzestod darauf hingewiesen. Er hat immer wieder davon gesprochen, dass der Sohn des Menschen erhöht werden muss von der Erde. Also eine Form dieser Erhöhung war das Kreuz. Johannes sagt, im Johannesevangelium steht, und wenn ich von der Erde erhöht bin, werde ich alle zu mir ziehen. Dies aber sagte er, andeutend, welches Todes er sterben sollte. Also da meinte er genau das. Dann zweitens, die Kupferschlange, ein Abbild der todbringenden Schlangen selbst. Also die Kupferschlange war ein Bild für die Schlangen, die Israeliten bissen. Und Jesus, der völlig reine Gottessohn, er wurde von Gott für uns zur Sünde gemacht. Die Sünde bringt uns um. Die Schlangen brachten die Israeliten um. Die Sünde bringt uns um. Jetzt Mose musste eine Schlange machen, also genau die Todesursache. Und der Herr Jesus wurde für uns zur Sünde. Das kann man nicht wirklich begreifen. Als der Herr Jesus dann vom Kreuz genommen wurde, da war Nikodemus dabei. Ob er da wohl daran gedacht hat, was der Herr Jesus ihm in diesem Gespräch gesagt hat? So muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Dann wurde der Herr Jesus erhöht, indem er auferweckt wurde. Er wurde vom Tod zum Leben auferweckt. Damit wurde sein stellvertretender Tod für uns von Gott beglaubigt, wurde angenommen, dass die Leistung wurde akzeptiert, sie war gültig. Und dann die dritte Form, in der er erhöht wurde, er wurde in den Himmel aufgenommen. Vor den Augen der Jünger wurde er erhöht. Eine Wolke nahm ihn auf und er ging zu seinem Vater in die ewige Herrlichkeit. Unser Text geht weiter. Im Vers 15, also der Menschensohn muss erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Jeder von einer tödlichen Schlange gebissene Israelit, der im Vertrauen auf diese Kupferschlange sah, bekam Hilfe und durfte leben. Er wurde wieder gesund. Das war also Gottes Absicht, den Israeliten mitten im Gericht zu helfen, und zwar denen, die ihm glaubten. Nicht denen, die sagten, das geht mich nichts an. Auch nach der erhöhten Schlange konnten noch Israeliten sterben, die gesagt haben, ich gucke da nicht hin. Ich glaube das sowieso nicht. Aber die, die geglaubt haben, die wurden mitten im Gericht gerettet. Und genauso ist es Gottes Absicht, sein fester Vorsatz, auch heute noch jedem einzelnen Menschen, jedem, der auf Jesus Christus schaut, der auf Jesus Christus schaut, als am Kreuz für ihn gestorben, für unsere Sünde gestorben, dass der die volle Vergebung seiner ganzen Sünden bekommt, ohne Verdienst. Jeder, der auf die Schlange schaute, durfte leben. Und heute heißt es, jeder, es gibt keine Ausnahme, jeder Einzelne, der auf den Herrn Jesus im Vertrauen schaut und glaubt, er ist für mich gestorben, der wird leben. 100%. Das ist das Gebet, das als einziges auf die Sekunde erhört wird. Andere bitten, da müssen wir manchmal lange warten. Aber dieses Gebet, Herr Jesus, ich komme zu dir, nimm mich an. Ich glaube, du bist auch für mich gestorben. Ich nehme das für mich in Anspruch. In dem Augenblick bist du gerettet, wenn du das von Herzen sagst. Glauben, schauen, vertrauen, worauf? Die Israeliten sollten also auf die Kupferschlange schauen, wir dürfen auf den Herrn Jesus sehen. Wir müssen also auf etwas vertrauen. Jetzt kommt noch ein ganz wichtiger Aspekt, auf etwas, was außerhalb von uns ist. Der Herr Jesus ist nicht so ein Teil von uns sowieso, so wie manche Religionen ja lehren. Wir haben alle das Göttliche in uns. Das ist Quatsch. Wir haben die Sünde in uns. Ein verdorbenes, verkommenes Wesen haben wir in uns. Aber wenn wir auf ihn schauen, dann schauen wir auf etwas, was außerhalb von uns ist. Und das trägt. Nicht unsere eigene Gerechtigkeit trägt, aber er, der für uns gestorben ist. Nicht das Münchhausen-Prinzip, meine Haare wären ohnehin zu kurz, aber manch einer hat ja da ein bisschen mehr, der könnte ja schon mal ziehen, aber auch das würde nicht klappen. Wir können uns nicht wie Münchhausen aus der eigenen Sünde herausziehen. Und auf den Herrn Jesus sehen, im Vertrauen auf ihn sehen, ist zu 100% das genaue Gegenteil von eigenen Leistungen bringen. Wir können uns den Himmel nicht durch fromme Leistungen erarbeiten. Weder durch, ich will das gar nicht aufzählen, alles, was wir tun können, kann uns nicht retten. Nur eins, der Herr Jesus und der Blick auf ihn, das Vertrauen auf ihn. Es ist pures Geschenk, es ist unverdiente Gnade. Und verloren gehen, der Herr Jesus sagt, der geht nicht verloren. Was heißt denn verloren gehen eigentlich? Haben wir da eine klare Vorstellung? Verloren gehen heißt nicht, dass wir als Person aufhören zu existieren. Verloren gehen enthält den Gedanken des totalen Desasters im Leben, des vollständigen Ruins, des vollständigen Zusammenbruchs. Und es enthält die schlimme Erkenntnis, auch noch alles selbst gegen die Wand gesetzt zu haben. Kein anderer ist schuld, dass es mir jetzt so geht, als ich selbst. Auch das noch, ich kann die Schuld auf keinen anderen abwälzen. Und dann, wenn das so weit ist, hat man keine Korrekturmöglichkeit mehr. Daraus resultieren nicht enden wollende Selbstvorwürfe zu den anderen Qualen hinzu. Ein Ausleger sagte mal, verloren gehen ist nicht der Verlust des Seins, sondern totaler Verlust des Wohlseins. Ich lese den Satz nochmal. Verloren gehen ist nicht der Verlust des Seins, sondern totaler Verlust des Wohlseins. Letztendlich beinhaltet es den ewigen Tod, ewige Existenz in absoluter Gottesferne. Ewiges Leben ist das Schicksal aller. Die zweite Geburt aus Wasser und Geist erfahren haben, die werden ihr ewiges Leben bei Gott, beim Vater, beim Herrn Jesus Christus haben, in direkter persönlicher Gemeinschaft. Und dort ist die vollständige Abwesenheit von allem, was irgendwie negativ oder was irgendwie belastend ist. Also da gibt es nicht den Hauch eines Unwohlseins, nicht den Hauch eines Zipperleins. Es gibt nicht den Hauch eines Anflugs von Traurigkeit. Es gibt nur Freude und Wonne im Herrn. Gemeinschaft mit der direkten Quelle des Lebens. Da sind wir in einen Lebensvorgang hineingestellt, der uns einfach mitreißt. Warum sollte Gott nun solches jedem, der an ihn glaubt, eigentlich geben? Ich sagte ja schon, das ist unverdient. Warum macht denn Gott das eigentlich? Haben wir uns darüber schon mal Gedanken gemacht? Wir hören das immer so, ach ja, unverdient, schön. Geh doch mal zu deinem Arbeitgeber und sag mal, ich möchte unverdient mal 3 Monatsgehälter zusätzlich haben. Der wird dir einen Vogel zeigen. Da musst du erstmal tipp-tapp-tippel-tappe-tippel-tappe machen, hingehen, fleißig sein, arbeiten, alle Aufgaben erfüllen und dann kriegst du, wenn du Glück hast, dein Geld. Wieso akzeptieren wir das eigentlich, dass wir das Beste, was es überhaupt gibt, ohne Verdienst kriegen? Umsonst. Diese Antwort kommt im folgenden Vers. Und es gibt keine andere Erklärung als dieses Wort Jesu. Denn so hat Gott die Welt geliebt. Das sagt der Herr Jesus ja diesem Nikodemus. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Dieser Vers ist das Zentrum des Evangeliums. Hier sind wir in der Mitte der Liebe Gottes. Denn so hat Gott die Welt geliebt. Das heißt, auf diese Art und Weise, auf diese Weise, dass es funktioniert. Und da steckt auch das so sehr drin, die Intensität, also sowohl die Art und Weise, wie er uns geliebt hat, als auch die Intensität, mit der er uns geliebt hat. Beides steckt in diesem so drin. Er hat die Welt geliebt, indem er seinen eingeborenen Sohn gab. Er schreckte nicht davor zurück, das Liebste, was er hatte, aus Liebe zu uns zu geben. Liebe Geschwister, das müssen wir mal uns versuchen vorzustellen. Wir hören das immer so und nehmen gar nicht wahr, was das eigentlich ist. Wir hören da immer so drüber hinweg und sagen, ach schön, dass Gott mich so liebt. Er hat seinen Sohn geschlachtet für dich und für mich. Und dieser Sohn nahm den Zorn Gottes über die Sünde. Ich sagte anfangs, Gott kann über die Sünde nicht einfach so hinwegsehen. Der kehrt sie auch nicht einfach unter den Teppich. Und er erklärt sie auch nicht für halb so schlimm oder zu einem Kavaliersdelikt. Nein, er sagt, wenn du einmal in deinem Leben gelogen hast, dann bist du ein ewig verdammter Sünder. Und das bleibt auch so. Da gibt's keinen, da beißt die Maus den Faden nicht ab. Eine einzige Lüge, eine Zornesaufwaltung in deinem Leben. Nils sprach vorhin von unserem Herzen auch, wie wir reagieren. Ich bin auch so. Ein Wutanfall, einmal rumbrüllen, lieblos rumbrüllen. Da bin ich vor Gott ein Todeskandidat, das muss ich mir mal sagen. Und das gilt auch. Das ist nicht nur so dahingesprochen. Und diesen Zorn, diesen berechtigten Zorn Gottes, den hat der Herr Jesus, das ist der Sohn Gottes, hat es als Blitzableiter auf sich gezogen. Dieser ganze Strahl des Zornes Gottes, der vernichtenden Wut Gottes über die Sünde, die hat Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha über sich ergehen lassen und es hat ihn sein Leben gekostet. Selbst der Sohn Gottes konnte nicht da heraus, ohne sein Leben zu geben, ohne sein Blut fließen zu lassen, ohne dass er gefoltert und gemartert wurde. Und das alles war ja gar nicht das Schlimmste. Das, was Menschen ihm antaten, war ja nur das Äußere. Das Eigentliche schrie er dann am Kreuz raus. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das war der eigentliche Tod, von Gott verlassen zu sein. Dass sie ihm die Nägel durch die Hände getrieben haben und durch die Fußknöchel und ihm die Dornenkrone aufs Haupt gedrückt haben, dann mit dem Eisenstab darauf auf sein Haupt rumgeprügelt haben. Das alles ist uns schon unerträglich. Aber das war noch nicht mal 1% von dem, was das andere für ihn bedeutete, von Gott selbst verlassen zu sein. Und das ist die größte Gabe Gottes, die er uns geben konnte. Und wenn wir das einmal begriffen haben, dass Gott das Beste, was er hatte, seinen Sohn, für das Widerlichste gegeben hat, was es in der ganzen Schöpfung gibt, das ist der Sünder. Ein Sünder ist schlechter als eine Kuh. Ein Sünder ist schlechter als ein Hund. Ein Sünder muss in die Hölle. Eine Kuh, wenn sie stirbt, ist sie weg. Also hat Gott das Beste des Himmels für das Schlechteste der Erde gegeben. Das sind wir mit unseren sündigen Herzen. Und darum heißt es, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Und diese Aussage lässt keine einzige Ausnahme zu. Jeder, der an ihn glaubt, geht nicht verloren. Jeder wird gerettet, ohne Ausnahme. Und es reicht wirklich auch für jeden aus. Man könnte ja denken, ja, reicht denn das aus? So viele Menschen? Man könnte sagen, der erforderliche Preis ist völlig überbezahlt. Das Leben des Schöpfers selber ist Millionen, Milliardenfach mehr wert als alle seine Geschöpfe zusammen. Es würde sogar dann reichen, wenn jeder Mensch ein Adolf Hitler wäre. Ich sage das, ich weiß, was ich sage. Wenn jeder Mensch so ein Mensch wäre wie Adolf Hitler. Und alle diese Menschen würden Buße tun. Es würde für jeden Einzelnen reichen. Das sage ich deshalb, damit du sicher sein kannst, dass es auch für dich reicht. Du kannst an allem Möglichen zweifeln, aber nicht daran, ob der Herr genug bezahlt hat, um dich zu erretten. Aber nur der, der an ihn glaubt, sagt unser Text, geht nicht verloren. Das heißt, der an ihn glaubt. Es reicht nicht, so seinen Glauben zu haben. Manchmal sagen ja so manche Leute im Gespräch untereinander, naja, Hauptsache man hat so seinen Glauben. Das ist ganz großer Quatsch. Ich muss an das Richtige glauben, an den Herrn Jesus glauben. Wenn ich an den Weihnachtsmann glaube oder wenn ich an so ein Jesulein glaube, was mit dem ich machen kann, was ich will, er ist der Herr. An den Herrn Jesus Christus, an den Richter Himmels und der Erden, an den muss ich glauben. In der Apostelgeschichte steht, es ist in keinem anderen das Heil. Und es ist kein anderer Name, es gibt keinen zweiten Weg. Kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Und selbst wenn wir an ihn glauben mit einem Glauben, den man nur mit einem Senfkorn vergleichen könnte. Nicht die Stärke unseres Glaubens rettet uns. ein kleiner Glaube an einen großen, starken Herrn. Wie Petrus, als er auf dem Meer ging. Der Herr sagte, du Kleingläubiger. Also Petrus hatte in diesem Augenblick einen kleinen Glauben. Und ist er ertrunken? Nein. Und selbst ein großer und starker Glaube an irgendwelche Götzen hilft uns überhaupt nicht. Ich kann Buddhist sein und kann das noch so ernst meinen. Ich kann Mohammedaner sein. Ich kann zum IS gehören und 1000 Leute umgebracht haben für Allah. Und sie glauben, dann haben sie das Paradies sicher. Der stärkste Glauben an alles andere außer dem Herrn Jesus führt in den Tod. Nur der Glaube an ihn, es ist kein anderer Name. Da habe ich gestern von Wilhelm Busch so ein kurzes Erlebnis gelesen. Da beschreibt er, hat jemand ihm eine Geschichte erzählt. Er hatte einen Traum, derjenige, und er ging durch die Hölle. Die Hölle war in seinem Traum so eine ganz große, graue, weite Fläche. Ist Quatsch, aber war sein Traum so. Und da saßen alle Leute zusammengekauert und verstört und traurig und weinten und zerknirscht und wütend. Und er fragt sie dann, was habt ihr denn? Und dann sagten sie, ja, wir überlegen, wir sinnen über einen Namen nach. Na, über welchen Namen denn? Ja, das wissen wir ja gerade nicht. Und dann bohrt er immer weiter und sie wissen den Namen nicht. Und dann sagen sie, ja, als wir auf der Erde waren, da hörten wir mal von einem Namen, in dem es Gerettung gibt, in dem es Leben gibt. Und wir können diesen Namen, wir wissen nicht mehr, wie dieser Name war. Und in dem Traum war es denn so, glaube ich auch nicht, dass es so ist, aber in dem Traum war es so, selbst wenn wir diesen Namen hier anrufen würden, würden wir immer noch gerettet werden können. Aber wir finden diesen Namen nicht mehr. Und dann sagt er, Jesus Christus. Und sie können diesen Namen nicht hören. Sie sagt, was? Und er ruft es und er schreit es. In Jesus Christus ist Heil. In Jesus Christus habt ihr Leben. Und sie können es nicht hören und er wendet sich dann traurig ab. Ist ein Traum. Aber er unterstreicht so ein bisschen, es ist nur in diesem einen Namen Heil. Und ich kann nur für diesen Namen immer wieder sagen, wie glücklich ich bin, dass ich diesen Namen angerufen habe, selbst angerufen habe. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn errettet werde. Jetzt muss ich mal fragen, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn errettet werde. Das muss für Nikodemus ein Schock gewesen sein, diese Aussage. Die Juden warteten ja auf den Messias. Ich mache jetzt auch ein bisschen schnell. Aber die Heiden, für die gab es doch keine Errettung. Die Hunde, die Goyim, die sollten doch vernichtet werden. Israel gerettet, ja, aber und jetzt sagt der Herr, dass die Welt durch ihn errettet werde. Manche der Zeitgenossen des Nikodemus wollten den Herrn Jesus zum Richter machen. Er hat sich dem immer entzogen. Ich spare mir die Beispiele jetzt. Aber die Bibel sagt, er ist tatsächlich der Richter der ganzen Erde. Das sagt der Herr Jesus auch ganz klar. Der Vater richtet niemand. Das ganze Gericht hat er dem Sohn gegeben. Also der Sohn, Jesus Christus, ist der Richter. Aber er sagt jetzt hier, er hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte. Dieses Gericht wird zur festgesetzten Zeit von Gott stattfinden. Aber dazu wird der Sohn nicht auf die Erde kommen. Der Richter kommt nicht zu den Verurteilten, sondern die Verurteilten werden hinzitiert. Die werden erscheinen vor seinem Thron. Also solange der Herr Jesus auf die Erde kommt, kommt er nicht als Richter. Da kommt er als jemand, der uns retten will. Aber wenn er richten wird, dann wird die ganze Erde vor ihm hinzitiert werden. Und dann heißt es in der Bibel, und die Erde wird kein Versteck finden. Sie wird fliehen wollen und alle Menschen werden sich verkriechen wollen und es wird keine Möglichkeit geben. Alle werden erscheinen. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen und Bücher wurden geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Das ist die einzige Konsequenz. Wenn du die Gnade nicht annimmst, wird dein Tun bewertet, nach deinen Werken. Es gibt zwei Möglichkeiten, gerettet zu werden. Entweder Gnade zu haben, sich vor ihm niederzuwerfen und sagen, ich bin ein Sünder, vergib mir, ich nehme das alles an, was du für mich getan hast. Oder man sagt, ich pack das schon allein. Und dann zählt Gott alles Gute auf, was du getan hast. Und dann wird geguckt, ob es reicht. Und ich kann dir eins sagen, es wird nicht reichen. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Seit dem Sündenfall steht der Mensch unter dem Urteil Gottes. Und es gibt nur diese beiden Alternativen, die ich eben genannt habe. Ich schaffe es selbst oder ich bekomme ganz ohne eigenen Verdienst, bekomme die Rettung ohne Verdienst völlig aus Gnade. Und damit steht das Urteil fest. Gott hat seinen Sohn in die Welt gesandt. Wer nun nicht an den Namen des Sohnes Gottes glaubt, der macht ihn zum Lügner. Der hat die einzige wirkliche Möglichkeit, gerettet zu werden, ausgeschlagen. Er wird somit nach seinen eigenen Leistungen, nach seinen guten Werken bewertet und hat damit exakt 0% Chancen, ewiges Leben zu bekommen. Dabei hätte es genügt, an den Sohn Gottes zu glauben, um von unendlicher Schuld und grenzenloser Strafe befreit zu werden, ganz aus Gnaden, ganz durch Glauben. Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Es gibt Menschen, die rufen heute ganz laut nach Transparenz. Alles soll transparent sein. Nur sie selber wollen Datenschutz haben für sich. Also alles soll transparent sein, aber ich will Datenschutz haben, also ich nicht transparent. Das ist die typische Haltung des Menschen. Jesus kam als das Licht in die Welt und leuchtete auch hinter unsere Datenschutzmasken. Er sprach zu den Leuten, die die Ehebrecherin zu ihm brachten, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und dann heißt es, einer nach dem anderen haute ab, weil sie alle Dreck am Stecken hatten. Und das Wort, was in dem Text steht, wer von euch ohne Sünde ist, müsste man eigentlich übersetzen, wer von euch ohne diese Sünde ist. Also es ging auch genau um die Ehebruchsünde. Sie waren alle Ehebrecher. Und die Ältesten mussten zuerst nach Hause gehen. Gott sandte seinen Sohn aus Liebe zu uns auf diese Erde. Er ist das Licht Gottes. Das Licht ist in die Welt gekommen. Wie reagieren die Menschen? Die Menschen lieben die Finsternis. Sie ziehen die Sünde der Heiligkeit vor. Guck mal in dein Herz. Beobachte einfach mal, welche Filme dir besser gefallen. Worum es in den Filmen geht. Da kannst du sehen, was in deinem Herzen ist. Sie wählten damals Barabbas den Mörder und verurteilten den Fürst des Lebens zum Tode. Damit entschieden sie sich für den Teufel und gegen Gott. Darum ernten sie den Tod und verlieren das ewige Leben. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zu dem Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind. In der Bibel finden wir ganz viele Beispiele für diese wunderbare Tatsache, dass Gott in seiner unendlichen Liebe sündige und verdorbene Menschen aus ihrer Sünde und Schande herausruft, durch Buße und Umkehr Vergebung schenkt, ihnen neues Leben schenkt, neue Freiheit, neue Freude und vollständiges Glück. Ich könnte Zachäus nennen oder Simon, den Freiheitskämpfer, die Ehebrecherin, den Mörder am Kreuz. Es gibt da ganz viele Leute. Ich möchte noch zwei Zeugnisse zum Schluss vorlesen aus der letzten Zeit. Etwa 400 Jahre nachdem der Herr Jesus gestorben ist, schrieb Augustinus in seinen Bekenntnissen, das kann man im Internet sich auch durchlesen, da schreibt Augustinus, dieser spätere Kirchenvater: Ich wollte stehlen und ich stahl, und keine Armut, keine Not hatte mich dazu gezwungen. Ich stahl, weil die Gerechtigkeit mich ekelte und mich die Sünde reizte. Aber ich wollte nicht genießen, was ich gestohlen hatte, sondern Diebstahl und Sünde selbst waren mir Genuss und Lust. So war mein Herz, o Gott, so war mein Herz, dessen du dich erbarmt hast, da es in der Sündentiefe lag. Siehe, nun will ich es dir sagen, dass ich böse war und meiner Bosheit Grund nichts anderes war als die Bosheit selbst. Hässlich war sie, und ich liebte sie doch. Ich liebte mein Verderben, ich liebte meine Sünde. Nicht das, warum ich sündigte, sondern meine Sünde selbst habe ich geliebt. Nicht irgendeinem Ding lief ich nach in Schande. Die Schande selber war es, die ich suchte. Hier offenbart jemand sein Herz. Die Schande selber war es, die ich suchte. Und dann 1000 Jahre später, ein kurzes Zitat noch von Oliver Cromwell. Ich weiß nicht, ob der jemandem bekannt ist. Da schrieb er: Kann ich seinen Namen genug dafür preisen, dass er in ein so finsteres Herz geleuchtet hat wie das meine? Du weißt, was mein früherer Lebenswandel war. Ja, ich lebte in der Finsternis und ich liebte sie, ich hasste das Licht. Ich war der vornehmste der Sünder, das ist wahr. Ich hasste die Gottseligkeit, aber Gott hatte Erbarmen mit mir. Wie reich sind seine Erbarmungen. Auch heute erleben das Menschen genauso wie Augustinus oder wie Cromwell. Es gibt Bücher voller Lebenszeugnisse, die das so beschreiben. Und diese alle wurden in das Licht Gottes gestellt. Und sie erkannten, ja, so war ich tatsächlich. Und wenn du ehrlich bist und in dein Herz hineinschaust, dann wird dein Urteil nicht so ganz anders sein können als das dieser beiden Männer. Ich verstehe nicht, wie es geschah. Es ist nicht mein Verdienst, dass ich gerettet wurde. Das kann ich nur von mir sagen. Auch ich verstehe nicht, warum er mich angenommen hat. Ich kann es nicht erklären. Großes, so Großes hat die Gnade Gottes an mir getan. Die Antwort des Herrn Jesus auf die brennende Frage des Nikodemus, die auch heute noch so manchen umtreibt: Wie kann das geschehen, in das Reich Gottes einzugehen, lautet: So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe.